Ganz einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, ich bin heute klar und nicht so sehr durch die Blume. Habe ich mir gerade überlegt. Aber das kommt gut. Ich möchte auch noch allen Müttern gratulieren. Ich bin nicht gut mit solchen Sachen. Ich vergesse sogar meinen eigenen Geburtstag. Aber gleich gratuliere zum Muttertag. Mir kommt immer wieder in den Sinn, dass ganz viele Heldengeschichten in der Bibel mit den Müttern anfangen. Das ist doch eine Ermutigung. Es geht heute nicht um das. Wenn ich daran gedacht hätte, wäre es vielleicht um das gegangen. Aber wir machen jetzt bei dem weiter, wo wir den Einstieg hatten. Und zwar glaube ich, dass wir gerade mit dem Satz, die einen kennen das noch vom letzten Mal, Gottes Ehre ist es, eine Sache zu verbergen. Die Ehre der Könige aber, eine Sache zu erforschen. Ich glaube, dass da ein Wesen und ein Charakterzug von Gott ein bisschen im Schatten liegt, manchmal in unserer Vorstellung, wie Gott mit uns unterwegs ist. Ich glaube, dass es manchmal ein bisschen im Schatten liegt, der Charakterzug von ihm, dass er nicht nur Sachen vor uns verbergen, sondern für uns verbergen. Ich glaube, das kann eine ganz neue Dynamik und eine lebendige Beziehung mit ihm erwachen. Durch die Idee von dem Charakterzug, der hier beschrieben wird. Und es macht einen riesigen Unterschied, gerade in schwierigen Situationen. Ob du denkst, wenn Gott mir etwas sagen will, dann sagt er es mir auch. Und wenn er mir nichts sagt, dann hat er mir auch nichts zu sagen. Wenn er mir etwas geben will, dann macht er das auch. Und wenn er es mir nicht gibt, dann hat das seinen guten Grund. So einfach ist doch das. Und wenn er etwas vorhat mit mir, dann sagt er mir das auch. Und wenn ich nichts höre, dann hat er eben auch nichts vor. Das ist doch ganz eine andere Beziehung, als wenn du davon ausgehst, es könnte sein, dass er mir nichts sagt, aber dass er mich herausfordert, zu fragen. Weil er will wissen, ob ich das auch wirklich wertschätze, was er da parat hat. Er will die erste Prüfung an mich. Ich sage nicht in jeder Situation, gerade wenn es ganz schwierig ist, auch das, was wir von Andrea vorhin gehört haben, ich sage nicht, das ist eins zu eins und beleuchtet alles. Aber es gibt Situationen, wo er sagt, die erste Prüfung an dich ist, willst du es überhaupt wissen? Und wenn du die nicht bestehst, dann würdest du es nämlich auch nicht schätzen, wenn ich es dir einfach würde geben. Es gibt so Situationen, und es ist fast, ich sage es mit sehr, sehr grosser Vorsicht, aber fast ein bisschen auch ein herziger Charakter von Gott, dass er sagt, ich will etwas verbergen. Und ich will wissen, suchst es und fragst du. Und es wird eine andere Dynamik geben, als wenn ich davon ausgehe, Gott ist ein quadratischer, grosser Stein und es passiert einfach, wie es muss und so ein Sels. Das ist auch keine lebendige Beziehung, die da entstehen kann. Wenn alles, was passiert, ich sage, so Gott will. Bei den Muslimen gibt es ja den Spruch, ich weiß nicht, ob die einen kennen, der heisst Inshallah. Das sagen sie viel. Wir haben auch Missionare gehabt in der anderen Gemeinde, die haben unter Muslimen geschafft. Und das ist ihre Philosophie. Und das merkt man bis in die Wirtschaft und bis ins Familienleben und bis in den Umgang mit dem Weltgeschehen. Merkt man, dass diese Haltung von dieser Vorbestimmung da ist. Inshallah. Wenn noch ein Krieg ist, Inshallah. Ja, es muss so sein. Gott weiss. So Gott will. Da kannst du auch nicht viel machen. Und diese Inshallah-Haltung, so Gott will, es ist halt so, wie es soll sein. Ich glaube, die halten manchmal auch bei uns ein bisschen zu sehr Einzug. So, dass man sagt, wenn es nicht so müsste sein, dann wäre es auch nicht so. Aber dass es da einen Aspekt gibt, wo Gott uns herausfordert, zu suchen, er das sogar in seinen Plan einberechnet und sagt, wenn niemand sucht, dann wird auch niemand finden. Das heisst aber nicht, dass er es nicht geben will, sondern dass das sein Weg ist und sein Wunsch für eine lebendige Beziehung. Wir wissen, dass wir nicht zu sehr, das hat auf einem Vers von der Bibel, zu grosse Aussagen aufbauen. Das ist ein wichtiger Grundsatz mit der Bibel. Man sollte nicht zu sehr auf einem Vers zu grosse Aussagen aufbauen. Darum, wenn wir jetzt mal durch die Bibel durchgehen und schauen, sehen wir dann den Charakterzug von Gott, der hier beschrieben wird, dass er sagt, Manchmal ist, und ich Sachen für euch verberge und nicht vor euch. Sehen wir denn die Dynamik? Gibt's den Charakter von Gott und die Dynamik zwischen Gott und Mensch, dass das immer wieder vorkommt, dass Gott sagt, meine Ehre ist so etwas zu verbergen und die Ehre vom König ist es, etwas zu erforschen. Gehen wir mal mehr oder weniger an Anfang und denken mal über die Geschichte vom Josef nachher. Da sprach Josef zum Pharao. Der Traum des Pharao ist einer. Gott hat dem Pharao mitgeteilt, was er tun will. Ja, natürlich. Er hat es ihm ganz einfach mitteilt. Das ist gerade alles klar gewesen. Es hat nicht einen, nicht zwei Schritte gebraucht, sondern es ist von Anfang an klar gewesen. Gott hat dem Pharao das wollen sagen, darum hat er es ihm gesagt und dann ist die Sache gemacht. Die Geschichte kennen, wissen, dass es nicht so gewesen ist, sondern das ist für mich eine Geschichte, wo Gott für die damalige Zeit etwas für die Menschen verborgen hat. Ziemlich verschlüsselt mitteilt. Erstens, der Pharao hat wild entschlossen müssen sein, herauszufinden, um was es da geht. Sonst wäre die Geschichte nicht weitergekommen. Den Rest der Geschichte kannst du verreissen und auslassen. Wenn da der Pharao nicht gesagt hat, ich will unbedingt wissen, um was es geht. Zweitens, der Josef hat müssen kommen und hat die Gabe müssen einsetzen von der Träumdeutung. Wenn er das nicht gemacht hat und Gott nicht gesucht hat über dem, kannst du den Rest der Geschichte auch sein. Wäre nicht in der Bibel. Also zwei klare Schritte, zwei entschlossene Schritte schon mal, bis überhaupt man so weit kommt, dass man sagen kann, Gott hat sich da mitteilt. Dann gibt es die Geschichte von Mara, die habe ich das letzte Mal ganz kurz zusammengefasst. Da zeigte der Herr ihm ein Stück Holz. Nachdem Mose das Holz ins Wasser geworfen hatte, wurde das Wasser trinkbar. Das Volk Israel ist in der Wüste, kommt an einen Ort namens Mara, dort hat es einen Fluss oder eine Quelle, die ist bitter, die kann man nicht trinken. Ich weiss nicht, ob es da geht, bitteres Wasser, jedenfalls kann man die nicht können trinken. Und was wäre passiert, wenn das Volk dort hergestanden wäre, zu dieser Quelle, und der Mose auch, und hätte gesagt, Inshallah. So ist es halt, wir werden jetzt hier sterben. Das Wasser kann man nicht trinken, wir sind in der Wüste. Wir verdursten da. Nein, der Mose ist gegangen und hat Gott angefleht und hat gesagt, hey, wir haben ein riesen Problem. Wenn jetzt nicht wartest, dass wir ausgelöscht sind, dann muss jetzt irgendetwas passieren. Und Gott hat ihm ein Holz gezeigt, er hat sein Wasser gerührt und das Wasser ist trinkbar geworden. Und die ganze Geschichte mit dem Volk Israel wäre da fertig gewesen, wenn der Mose sich gesagt hat, so muss es sein. Nein, er ist gegangen und hat mit Entschlossenheit Gott gesucht über dem. Und die ganze Geschichte hat sich verändert und ist weitergegangen. Ja, hätte denn das Gott das Holz jetzt wollen verstecken vor dem Volk? Oder ist es mehr eine Dynamik von, ich habe etwas für euch versteckt? Und wenn ihr mit mir in Beziehung bleibt, was ich euch auch herausfordere, in einer lebendigen Beziehung zu bleiben, dann fragt ihr mich und dann habe ich etwas parat für euch. Auch bekannte Geschichte von Daniel. Er forderte sie auf, den Gott des Himmels zu bitten, dass er Erbarmen mit ihnen habe und ihnen das Geheimnis offenlege. So eine starke Initiative von Daniel. Der König ist ausgerastet, er ist ein bisschen, zwei Berater haben ihm nicht ganz gepasst und hat das Gefühl gehabt, jetzt tue ich mal gerade alle Berater im Land auslöschen, also umbringen, weil, ja, ich hätte einfach gerade die Laune. Und wieder hat Daniel gesagt, Inshallah, dann wäre die Geschichte hier fertig im Kapitel 2. Weil dann wäre der König gegangen, hat alle Berater umgebracht und Daniel und seine Freunde sind auch zu den Beratern gehören, die wären tot und das Buch wäre fertig da. Wenn Daniel nicht Initiative gehabt hat und entschlossen gewesen wäre, Gott zu suchen über dem, zum König zu gehen und zu sagen, gib mir eine Frist, ich will Gott suchen. Er hat Gott gesucht und Gott hat geantwortet. Entspricht das eher dem Plan von Gott, dass er ihn gesucht hat, ihn gefleht hat und eine Offenbarung bekommen hat? Oder entspricht es eher seinem Plan, dass die Geschichte auch fertig gewesen wäre? Ich glaube, dass Daniel da lebendig geblieben ist in der Beziehung zu Gott und nicht gesagt hat, Inshallah, sondern gesagt hat, Gott vom Himmel, du weißt alles. Ich muss das wissen, sonst sterben wir alle. Hat die Geschichte die Wende nicht genommen. Es geht weiter. Der König Josaphat ist angegriffen, da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen, und er rief ein Fasten aus in ganz Juda. Auch wieder einer, der nicht gesagt hat, inshallah, so Gott will, sondern wo Gott hat angefangen zu suchen in der Situation und die Situation hat sich geändert. Könnt ihr nachlesen, 2. Chronik 20, ich mache es hier ganz kurz. Er hat Gott gesucht, Gott hat einen Prophet erweckt, der ihnen gesagt hat, was zu tun geht, und sie sind gegangen und haben gewonnen. Gott hat ihnen versprochen, er gibt es in ihre Hand. Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, ich glaube, sie haben schon gar nicht müssen kämpfen. Ja, ihr könnt nachlesen, ihr habt alle auch Bibeln. Auf jeden Fall ist es gut gekommen am Schluss. Und der springende Punkt war, der Josaphat ist gegangen und hat Gott gesucht. Das hat längst nicht jeder König gemacht. Aber das hat gezeugt von seiner lebendigen Beziehung, von seiner Entschlossenheit und seiner Erwartung. Einen Gott zu haben, so einen, wie in Sprüche 25 beschrieben ist, dass er manchmal Sachen verbirgt. Nicht damit wir es nicht finden, sondern damit wir entschlossen suchen und so er die Situation durch uns kann verändern kann. Auch im Neuen Testament sehen wir so eine Reaktion von der Gemeinde, die sagt, die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wendeten. Apostelgeschichte 4 sehen wir, dass sie bedroht worden sind. Sie haben gesagt, ihr dürft nicht mehr reden, und die haben auch gewisse Angst gehabt, was verständlich ist, weil das war eine Macht, wie die Autorität gesagt hat, wir wollen nicht mehr, dass ihr von dem Jesus redet. Und auch sie haben sich zusammengetan und haben den Gott vom Himmel und haben Gott gesucht. Und auch dort hat Gott nachher darauf reagiert, hat ihnen den Geist gegeben und sie haben wieder Freimütigkeit und Mut gehabt, zu verkünden. Ich glaube, wir sind immer wieder herausgefordert in dieser Balance zwischen akzeptieren und insistieren. Gibt es denn auch Situationen, wo es darum geht, zu akzeptieren? Ja, natürlich gibt es die. Auch das sehen wir in der Bibel. Aber ich möchte heute eine Lanze brechen für eine Horizonterweiterung, dass es auch etwas anderes gibt. Es gibt Situationen, wo Gott nicht will sagen, aus Respekt sagt, dann ist es nicht für mich bestimmt. Ja, das gibt's. Aber es gibt auch die andere Situation, wo er sagt, wenn er zu euch sagt, es ist nicht einfach automatisch nicht mein Wille, wenn es nicht gerade auf dem Silbertablett vor dir liegt. Und viel hast du vielleicht auch schon gehört, habe ich gelesen, oder Leute, die mir sagen, aber Gott ist doch kein Automat. Gimmer. Hast mir. Was ist denn das für eine oberflächliche Beziehung? Und dann muss ich sagen, ja, jawohl, Gott ist kein Automat. Aber Gott ist auch kein unberührter, kalter Stein, wo sich weder für meine Leiden, noch für meine Wünsche, noch für irgendetwas interessiert, was mir wehtut. Das ist das, was ich ein bisschen seltener höre. Ja, er ist kein Automat, aber er ist auch kein kalter Stein, der komplett unberührt ist von allem, was mich bewegt. Das ist er auch nicht. Und ein Beziehung zu einem Automat, was nur um meine Wünsche geht, Amen, ja, die ist oberflächlich. Aber eine Beziehung zu einem kalten Stein, wo du genau weißt, er ist komplett unbewegt von allem, was mich stört, was mich beschäftigt und was mir wehtut, die ist genauso oberflächlich. Ich glaube, da müssen wir die Balance halten. Weder der Automat noch der kalte Stein zeugen von einer lebendigen, echte Beziehung. Ich darf es mal so zusammenfassen. Gott ist zwar unbestechlich, das heisst aber nicht, dass er komplett unbeweglich ist. Klar, er ist unbestechlich und er ist souverän. Aber er ist auch beweglich, er hat ein Herz und man kann mit ihm reden, wenn man mit etwas nicht einverstanden ist. Wenn wir vom Automat, vom kalten Stein reden, ist bei beiden genau das gleiche Problem. Es ist keine lebendige Beziehung. Weder in einer Beziehung, wo die Wünsche überhaupt kein Thema sind, noch in einer Beziehung, wo es nur um Wünsche geht. Beides ist oberflächlich. Und beides braucht, muss man sagen, in beiden Situationen muss man sagen, es braucht eine lebendige Beziehung zu einer Person. Und das ist in beiden Situationen nicht der Fall. Ich möchte das noch ein Bild dazu erzählen, zu diesen verschiedenen Arten von Situationen, wo Gott Sachen manchmal vor uns, aber manchmal auch für uns verbirgt. Und zwar ist mir die Ostereiersuche in den Sinn gekommen. Es gibt bei uns im Haus Situationen, ich habe 4 Buben und ich habe Schocke im Haus. Manchmal gibt es Situationen, da werde ich die Schocke vor meinen Jungs verstecken. Und da bin ich froh, wenn sie es weil es ist nicht für sie bestimmt. Aber an Ostern gibt es die Situation, wo ich sie für sie bestecke. Und es ist bestimmt, dass sie auf die Suche gehen. Und wie schade ist, wenn sie den Link nicht verstehen, den Unterschied. Und zu brav sind und sagen, nein, wenn ich es nicht finde, dann ist es auch nicht für mich. Das wäre doch schade. Das wäre doch schade. Und darum glaube ich, ist es so wichtig, dass wir Gott auch als einen kennen, der Sachen verbirgt für uns. Und so bleibt das auch lebendig. Und ich glaube, Jesus war einer, der das genau unterscheiden konnte. Sind wir da jetzt in einer Situation, wo ich bete, dein Wille soll geschehen, im Sinn von, ich akzeptiere? Oder sind wir da in einer Situation, wo ich bete, dein Wille soll geschehen, im Sinn von proklamieren und sagen, das soll dein Wille geschehen? Was denkt ihr, wenn ich für die Ukraine die ganze Situation bete und ich bete dort, dein Wille soll geschehen, meine ich mit dem, ich finde es gut und ich muss lernen, das zu akzeptieren? Oder meine ich mit dem, da stimmt etwas nicht und dein Wille soll endlich geschehen? Das Gebet, dein Wille soll geschehen, hat zwei Seiten. Manchmal beten wir, dein Wille soll geschehen, wenn wir sagen, okay, ich akzeptiere. Ich bin nicht einverstanden mit dieser Berufung, die du mir gegeben hast, okay, aber wenn es dein Plan ist, ich akzeptiere. Aber dann gibt es tausend Situationen, auch bei Jesus, wo er gebetet hat, dein Wille soll geschehen, der Boden austrieben, Kranke geheilt und so weiter. Das ist es, dein Wille soll geschehen, im Sinn von, da muss sich etwas ändern sein. Also, dein Wille soll geschehen, ist nicht so einseitig, dass es einfach heisst, das ist der Moment zum Akzeptieren. Das kann auch ein insistierendes Gebet sein. Und dann wissen wir aber, viele von uns wissen, dass dann im Garten auch die Situation war, wo Jesus betet hat, dein Wille soll geschehen. Und er hat betet im Sinn von, es ist zwar schwer, aber ich akzeptiere. Aber im Verhältnis eher wenig. Das war eine Situation im Garten. Und er hat tausende Mal die Haltung gehabt, von dein Wille soll geschehen, im Sinn von, da muss sich etwas ändern. Ich glaube, es kann uns wie auch in eine neue, wenn wir jetzt erzählen, von, es gibt Dankensgebet, es gibt Bittensgebet, es gibt vielleicht Hörensgebet, es gibt Proklamierensgebet, es gibt ganz viele verschiedene Arten von Beten. Dann gibt es eine, die ich heute besonders möchte betonen, und das ist das suchende Gebet, wo wir in all diesen Situationen aus der biblischen Geschichte gesehen haben, dass du dir vornimmst, über etwas bestimmtes Thema oder Situation anfangen, Gott zu suchen. Mit der wilden Entschlossenheit anfangen, Gott zu suchen. Ich glaube, das gibt auch das suchende Gebet, wo man nach Antworten sucht, über ein bestimmtes Thema, wo Gott uns herausfordert. In Beziehung und auch in der Nachfolge mit ihm. Ich lese gerne ab und zu mal Biografien von Glaubensmännern, so, wenn man es mal so nennen darf, die mich inspirieren. Und in einer Geschichte war es so gewesen, dass einer so sehr entschlossen war, Gott zu suchen über ein Thema, dass er zu seiner Frau gesagt hat, ich gehe jetzt in die Gebetskammer rein. Und ich komme nicht raus, bevor Gott mit mir geredet hat. Ich habe auch nicht immer die wilde Entschlossenheit. Manchmal mag ich überhaupt nicht entschlossen sein. Bin ich ehrlich. Aber wenn so ein Funke da ist, dann kann man das ausnutzen. Und ich weiss nicht, ob du gerade auf dieser Ebene anfangen willst. Du darfst gern, vielleicht ist das aber zu fanatisch, sagen, ich schliesse mich jetzt hier ein und ich komme erst raus, wenn ich über dem Thema Klarheit habe. Ich darf das gern machen. Bitte erzähl nachher, wie es rausgekommen ist. Aber der hat dann wirklich das so gesagt, hat den Gott ganz stark erlebt. Und noch eine andere Geschichte, wo auch einer sich verabschiedet hat von seiner Familie, kann man jetzt darüber streiten, ob das jetzt tugendhaft ist oder nicht. Jedenfalls hat er seiner Familie gesagt, wisst ihr, vielleicht komme ich gar nicht mehr zurück. Aber klar ist, ich ziehe mich jetzt zurück, ich suche Gott und ich will Klarheit und ich komme nicht zurück. Ich komme nicht von dem Berghäuschen oben runter, bevor ich Klarheit habe. Punkt. Das ist so eine wilde Entschlossenheit, Gott zu suchen über etwas. Und ich glaube, das darf auch ein Teil sein von der Jüngerschaft, so mit Gott umzugehen. Aber ich möchte nicht zu gleich einsteigen, um unsere Entschlossenheit und das suchende Gebet anfangen einüben. Sondern ich habe mir Sachen ausgedacht, ein bisschen auf einer tieferen Ebene. Du könntest zum Beispiel sagen, ich nehme mir das Thema vor, ich investiere jeden Tag, also es kann irgendetwas sein, Thema Beziehungen oder eine bestimmte Situation oder etwas, wo du aus der Vergangenheit schon gar nicht verstehst oder auch, ich will wissen, für was mich Gott berufen hat und so weiter. Irgendetwas, wo du merkst, du bist so lange unterwegs und du hast keine Klarheit, du möchtest eine Entschlossenheit haben für das Thema. Und du möchtest sagen, ich möchte jeden Tag mindestens ein paar Minuten investieren und Gott über dem Thema suchen. Und ich höre nicht auf mit dem Ritual, bis ich wenigstens ein bisschen mehr Klarheit habe. Das ist eine Möglichkeit, um Entschlossenheit anzufangen zu trainieren. Etwas anderes ist, ich habe mal den Eindruck gehabt, das ist schon ein Weile her, ich soll mir einen Campingstuhl kaufen, dann habe ich mir einen Campingstuhl gekauft, der war im Haus und der war ganz reserviert für das Gespräch mit Gott. Dort hat es Papier dabei gehabt, dort hat es Stifte gehabt und immer wenn ich dort drauf gesessen bin, ist für mich klar gewesen, jetzt ist das Gebet vom Dialog dran. Das ist der Moment, wenn ich dort drauf sitze, dann fange ich auch mit Gott reden und ich erwarte eine Antwort. Also der Stuhl war reserviert für das, das war mein Dialogstuhl gewesen und ich habe dort viel geschrieben und mit Gott geredet und Dialog geführt, diese Art von Gebet. Und auch das kann man machen. Du kannst einen Stuhl nehmen, an ihm herstellen und sagen, der ist reserviert und der kommt nicht weg, bevor ich nicht in diesem Thema weiter bin. Dort sitze ich immer wieder drauf, mal mehr, mal weniger. Und dort rede ich über das Thema und suche Gott über dem Thema. Das ist eine Möglichkeit. Oder du kannst auch das mit der Kamera machen, die ich von dem Typ erzählt habe. Du kannst auch zu deiner Frau sagen, ich komme nicht aus dieser Gebetskammer raus. Aber ich habe das Gefühl gehabt, das ist eine Stufe heftiger. Ich bin jetzt noch nicht so weit und man sollte schon nicht über Sachen reden, die man noch nicht selber gemacht hat. Gut, das mache ich manchmal schon. Aber ich bin dran. Wir sind zusammen dran. Und für mich sind all die Sachen, die ich erzähle, auch nicht einfach Sachen, die ich im Griff habe, sondern die ich immer wieder dran vorbeikomme und sage, ich möchte dort weiterkommen und weiter wachsen. Ich möchte zum Schluss noch beten für uns, dass wir eine lebendige und dynamische Beziehung dafür erleben. Danke, Vater, dass du kein Stein bist, der unberührt bleibt, der kalt bleibt. Dass du dir aber auch wünschst, dass du natürlich auch mehr bist als einer, der einfach Geschenke gibt. Du möchtest einfach ehrlich und lebendig mit uns Beziehung haben. Wir dürfen und lehre uns auch unterscheiden, wo wir akzeptieren müssen und wo das dass wir dafür insistieren. Danke, dass dir beziehungsoberste Anliegen ist und dass du uns auch in dem Weg von der Jüngerschaft lehren willst, auf die Art mit dir zu sein. Amen.